knistert.
The Event Industries Global Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in 2024 von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zohm, nach wie vor. Und heute zu Gast bei mir ist Sina Eresmann. Hallo Sina.
Hallo.
Wie geht's?
Mir geht's ganz wunderbar. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Oh ja, gerne das. Also gerne. Und ein Kollege von mir sagt immer Danke, bitte.
Auch schön.
Dann weiß man direkt, wie er es meint und dann passt es auch. Mhm. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Sina, 33 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus Schleswig-Holstein, wohne in Hamburg und arbeite bei Interplan.
Sehr gut. Was machst du denn bei Interplan?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht sollte ich erstmal kurz sagen, was Interplan überhaupt ist. Und zwar sind wir eine PCO, also eine Professional Congress Organization. Das heißt, wir organisieren zum größten Teil großformatige Kongresse, meistens aus dem medizinischen Bereich. Und ich habe, so eine zweigeteilte Funktion gerade noch. Ich mache auf der einen Seite Industrieverkauf, aber auch bin ich mittlerweile seit 1. Januar Teamleitung in unserer New Business Abteilung. Also genau, klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber darüber wollen wir heute vielleicht sprechen.
Genau, das lösen wir auf jeden Fall gleich erstmal auf. Finde ich ein spannendes Thema. Wie muss ich mir denn so ein New Business Development in der Kongressplanung vorstellen? Suchst du dann neue Themen oder suchst du neue Menschen oder neue Menschengruppen? Wie läuft das?
Genau, also eigentlich kann man sich das als klassische Verkaufsabteilung vorstellen. Es ist natürlich auch so ein bisschen aus dem Bereich Business Development. Also wir gucken uns halt an, was gibt es für Fachgesellschaften, mit denen wir vielleicht noch nicht arbeiten, die gut zu unserem bisherigen Portfolio von Veranstaltungen passen würden und gehen dann eben aktiv auf die entsprechenden Gesellschaften zu, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Genau.
Und wenn du... Ist das vielschichtig oder du hast eben gesagt, es ist im medizinischen Bereich. Sind das Ärzteverbände oder sind das Medikamentenhersteller oder beides?
Grundsätzlich wäre der Fokus mal auf Ärzteverbände tatsächlich. Also wir machen auch Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen, sage ich mal, aber Medizin ist da einfach ein Fokus. Von daher, genau, sowohl deutsche als auch europäische Fachgesellschaften wären da. Unsere potenziellen Kunden, genau.
Da hast du ja einen spannenden Bereich abzudecken, vor allen Dingen auch eine spannende Kategorie an Menschen, mit denen du dich da umgeben musst, darfst. Mhm. Ich kenne das von uns, wenn wir mal Messestände gebaut haben, weiß ich nicht, auf der Medica zum Beispiel oder gerade bei uns in Düsseldorf, wenn eben die Medica läuft, das ist ja eine relativ große Medizinfachmesse. Die Leute, die in dem Bereich tätig sind, erfahrungsgemäß können die richtig feiern. Kommt dir das bekannt vor?
Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, ja.
Da ist immer, da geht die Luzi ab. Jedes Mal, wenn die Medica ist hier in Düsseldorf wirklich Tohuwabohu angesagt. Und auch wenn wir auf den Messeständen mal gearbeitet haben für medizinische Kunden von uns, da ging es abends immer heiß her. Und am nächsten Morgen sahen die Messestände immer aus, wo ich dachte, nach so einer Standparty, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert?
Naja, das ist auf jeden Fall immer sehr spannend, weil man ja so viele verschiedene Parteien dabei hat. Also auf der einen Seite hat man natürlich klar die klassischen Kongressteilnehmer, die sich sicherlich freuen, an so einer Veranstaltung mal teilzunehmen. Dann gibt es natürlich die ganzen Industrieaussteller und die sind da sicherlich auch auf jeden Fall involviert, sage ich mal. Mhm. Intern natürlich die ganzen Partner, Logistik etc. Also das ist ja ein ganz diverse Zielgruppe, sage ich mal, die man da auf jeden Fall hat, genau.
Ja, ich habe mir immer die Frage gestellt, warum das gerade bei denen so ein bisschen anders ist als in anderen Branchen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die immer an der Quelle, dass die absolut an der Quelle der Mittel sitzen, um so eine Party wesentlich lustiger zu machen, als das ein Bier machen kann.
Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Ja, das war auch ein kleiner Spaß am Rande. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie bist du denn dazu gekommen, deinen Job zu machen? Hast du dir das ausgesucht oder bist du da reingerutscht und Quereinstieg? Und erzähl doch mal.
Also tatsächlich habe ich mal internationales Tourismusmanagement studiert und habe meinen Bachelor da gemacht. Und mein Praktikum, ich habe nämlich in Holland studiert, ganz einfach, weil ich das System da irgendwie ein bisschen ansprechender fand damals, war ich im Rahmen meines Praktikums im letzten Jahr dann für ein Jahr in New York und habe da an einer sogenannten DMC gearbeitet. Das heißt, wir haben da sozusagen Gruppen, die nach New York gereist sind, Firmengruppen, haben denen da eine schöne Reise sozusagen organisiert, ein schönes Programm. Und das hat mich irgendwie ziemlich inspiriert, so in dieser ganzen Branche zu bleiben. Dann habe ich erst klassischen Hotel-Event-Sales quasi gemacht und habe die ein oder andere Station in Berliner und Hamburger Hotels gehabt und bin dann eben bei Interplan gelandet, weil ich doch irgendwie gedacht habe, nach ein paar Jahren in der Hotellerie ist es wieder Zeit, auf die Agenturseite zu wechseln. Und so bin ich dann zu Interplan gekommen in 2019, genau. Ich habe jetzt bald 5-Jähriges im Juni, genau.
Oh, das ist ja schon mal eine ganz passable Zahl an Jahren.
Ja. In der Branche glaube ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Wobei ich immer noch quasi ein Baby bei Interplan bin, weil die meisten meiner Kolleginnen irgendwie schon viel länger da sind, aber ja.
Naja gut, du hast ja eben gesagt, du bist 33, 5 Jahre zurück, ja. Da warst du 28, vielleicht 27, auf jeden Fall irgendwie so dazwischen. Und mit 27 oder 28 sich in den Job so reinzusetzen, vor allen Dingen mit den Dingen, die du gerade aufgelistet hast, die du vorher schon gemacht hast. Cool.
Ja.
Dir war auf jeden Fall nicht langweilig.
Nee, das passiert mir tatsächlich relativ selten, ja.
Hast du mal überlegt oder darüber nachgedacht, weil du warst ja in New York, dort zu bleiben?
Oh, auf jeden Fall. Ja, das hätte ich tatsächlich gerne gemacht. Da bin ich auch nicht die Einzige gewesen, aber das ist ja gar nicht so ganz einfach, das Ganze dann visumstechnisch hinzubekommen. Mhm. Vor allen Dingen, meine damalige Praktikumsagentur hätte mich sogar auch übernehmen können. Problem war an der Stelle eben, man muss ja, also diese amerikanischen Visumsregelungen sind halt einfach nicht so einfach und das hat sich dann nicht ergeben, sodass ich dann schweren Herzens nach Deutschland zurück musste, ja. Weshalb ich auch in Berlin eine etwas schwierigere Zeit, glaube ich, hatte.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Amerika gelebt und gearbeitet. Das ist schon ein bisschen länger her. Und was du zu diesen Visumsregelungen gerade beschrieben hast, das kann ich nur bestätigen. Das ist wirklich nicht einfach. Es gab, es gibt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber damals gab es so 2, 3 Möglichkeiten, die auf einmal von jetzt auf gleich alle Freiheiten gegeben hätten. Das eine war, glaube ich, du musst ein Haus beziehungsweise ein Grundstück kaufen ab einer gewissen Summe und dann kannst du leben und arbeiten, wie du lustig bist. Und das andere war, das nannte sich damals bei uns, war das ein Executive Visum. Das gibt dir auch das Recht, in beiden Kontinenten oder in beiden Ländern dich frei zu bewegen und zu arbeiten und auch das so zu machen, wie du lustig bist. Aber sowohl das eine, ich sag mal, Haus und Grund ist mit dem eigenen Geld zu verantworten und das andere ist mit dem Geld von einem Unternehmen zu verbinden. Das ist beides nicht billig.
Ja, absolut. Für mich hat es tatsächlich auch ein bisschen gegen meinen Freiheitsgedanken verstoßen, sag ich mal, weil man ist ja absolut abhängig von dem einen Arbeitgeber, den man dann quasi hat. Und wenn man ja sich dann doch irgendwann mal umorientieren wollen würde, dann ist ja gar nicht sozusagen der Aufenthaltsstatus in irgendeiner Form in Gefahr. Genau, deswegen.
Ja, das stimmt. Du hättest natürlich auch, wenn du in New York warst, irgendwie in Little Italy in so einer Küche hinten drin arbeiten können als Illegale. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Stimmt, absolut. Habe ich vielleicht sogar in Betracht gezogen. Nein.
Wenn du die Zeit in Ich frage deswegen danach, weil ich das selber erlebte und mich das brennend interessiert, wie das andere empfinden. Wenn du die Arbeitsweise und die Zeit in Amerika mit der Arbeitsweise und dem grundsätzlichen Alltag hier drüben, also bei uns, vergleichen müsstest, fällt dir da was ein, wo du sagst, ich kann, vielleicht hatte ich das ja auch schon mal jemand gefragt, ich kann dir relativ klar sagen, wo die Unterschiede liegen und was mich damals so gereizt hat, dort zu arbeiten.
Also da es bei mir ja nur ein Praktikum gewesen ist und das Ganze auch ja schon fast 10 Jahre her ist, kann ich das gar nicht mehr so genau sagen. Für mich hat es einfach diesen großen Traum dargestellt, einfach in New York zu leben und zu arbeiten, weil das lustigerweise entgegen dem, was ich eben gesagt habe, so ein Gefühl von Freiheit in irgendeiner Form ist. Und das Ganze irgendwie ja sehr, sehr schnelllebig und sehr hip und cool einem so vorkommt. Also für mich waren das so die ausschlaggebenden Punkte. Ja.
Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Mir ist noch aufgefallen, für mich war ein ganz großer Unterschied, wenn du bei den Amis ein bisschen mehr gemacht hast als das, was von dir erwartet wurde. Mhm. Was, weiß ich nicht, auf deiner Job Description steht drauf, du musst die Tische abwischen, beispielsweise. Und dann wischst du aber nicht nur die Tische ab, sondern du stellst auch die Stühle gerade. Das ist das, was ich meine, das ist ein kleines bisschen mehr als das, was von dir erwartet wird, aber für mich und uns hier ist das im Grundgedanken völlig normal, dass wenn ich einen Tisch abgewischt habe, ich eben auch noch kurz den Stuhl ranstelle, weil das ist ja kein Mehraufwand. Macht aber sonst keiner.
Stimmt, ja.
Und bei den Amis wird genau dieses Gedankengut und so ein Verhalten sofort gewertschätzt. Ob das jetzt mit einem, weiß ich nicht, mit einem Klopfen auf die Schulter oder mit Geld oder sonst, völlig egal, es wird gesehen und es wird geschätzt. Und der Unterschied zu diesem Verhalten im Vergleich zu dem, wie es in Deutschland wird das nicht geschätzt, in Deutschland wird das einfach erwartet, grundsätzlich. Mhm. Und das fand ich so mega sympathisch da drüben, weil ich habe in Teilen deutlich mehr gearbeitet als hier, weil es eben anders war. Aber es hat sich grundsätzlich immer gut angefühlt. Also ich hatte selten eine Situation, wo ich dachte, ey, fuck, ey, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Es war irgendwie ein bisschen netter. Mhm. Ging es dir auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube, das ist vielleicht sogar das, was ich eben mit diesem Hip und Cool so ein bisschen beschreiben wollte. Ich glaube, so allgemein in Deutschland, ich meine, unsere Branche, glaube ich, ist da schon recht fortschrittlich unterwegs, sage ich mal. Aber allgemein finde ich, dass wir hier natürlich etwas, ja, irgendwie noch traditioneller unterwegs sind. Ich meine, man kann ja auch, wenn man alleine das ganze Social Security System oder so vergleichen wollen würde, hier ist ja alles einfach ein bisschen gesitteter und ne, das
stimmt.
Alles so ein bisschen mehr in order quasi. Und das ist da drüben halt einfach auf jeden Fall anders gewesen, ja.
Und vermisst du Sachen von da drüben, die man vielleicht dort machen oder bekommen konnte und hier eben nicht?
Bagel auf jeden Fall.
Ja, gut, extrem New York
lecker ist, da drüben.
Ja, super.
Genau, wobei da ist ja dank der Globalisierung und so weiter und gerade die Gastro immer hinter Entwicklungen hinterher, von daher gibt es da mittlerweile ja auch schon ganz gute Alternativen. Ich liebe die Stadt halt einfach im Allgemeinen. Also ich glaube, ich habe von vielen Leuten schon gehört, das ist ja entweder New York ist so eine Stadt, die liebt man oder die hasst man. Mhm. Ich bin definitiv jemand, der die Stadt liebt. Ich war jetzt auch schon ein bisschen länger nicht da, wegen der Pandemie und so weiter. Also ich glaube 2018 das letzte Mal. Und bin auf jeden Fall sehr erpicht darauf, jetzt nochmal entweder dieses oder nächstes Jahr mal wieder zurückzukehren und zu schauen, was sich verändert hat, weil ich glaube, das meiste erkennt man schon fast gar nicht mehr.
Ja, das hört sich doch nach einem guten Plan an.
Oder?
Ja, ja. Wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das umsetzen kannst, weil es lohnt sich.
Ja.
Und kannst du Dinge, die du dort drüben gelernt hast, also ich meine jetzt noch nicht mal so fachliche Dinge, sondern einfach von der Einstellung her, kannst du die in deinem jetzigen Arbeitsalltag mit einbringen und kommst damit gut zurecht oder ist das völlig voneinander getrennt zu sehen?
Ich glaube, dass allgemein im Ausland leben einen einfach extrem weiterbringt. Also was die Sichtweisen angeht, gerade wenn man eben auch mit unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeitet. Also jetzt konzentriert sich natürlich unser Kundenkreis oder auch Supplierkreis auf Europa. Das heißt, man hat auf jeden Fall mal mit Kongresszentren, Messebauern etc. aus verschiedenen Ländern zu tun. Aber ich glaube, dass es ganz arg hilft, wenn man eben schon viel international unterwegs gewesen ist und selber auch woanders gelebt hat, da sich noch besser auf Menschen einzustellen und auch verschiedene Herangehensweisen oder verschiedene Arbeitsweisen entsprechend ja besser einschätzen zu können oder damit umzugehen, genau.
Ja, das kann ich nur bestätigen, weil man je mehr Eindrücke man oder Einflüsse man sammelt und für sich irgendwie speichert, desto besser ist das. Das gilt natürlich im Positiven als auch im Negativen. Aber ich fand immer, da drüben ist der Service-Gedanke im zwischenmenschlichen Miteinander, auch in der Zusammenarbeit, der ist einfach höher als bei uns. Das hast du an jeder Ecke, in jeder Alltagssituation merkst du das. Und mir hat es damals sehr geholfen, davon ein Stück mitzunehmen und in meinen Beruf oder in meinen Job einfach mit einfließen zu lassen, weil in einem Gespräch ein Lächeln schadet einfach nicht. Das tut weder jemandem weh noch sonst irgendwas und hat in zweierlei Dingen großen Vorteil. Wenn es freundlich und nett gemeint ist, fühlen sich alle wohl. Und wenn dir jemand, ich sag mal auf Deutsch gesagt, an die Karre pissen will und du lächelst den an und sagst, ja, kein Problem, dann hat das auch einen Effekt. Das ist einfach praktisch. Ne? Aufregen lohnt sich meistens nicht.
In der Tat, ja, das stimmt.
Und sag mal, du hast über die Pandemie hinweg den Job gemacht, den du jetzt tust, so im Groben. Und in der Pandemie gab es wahrscheinlich weniger Kongresse. Hattet ihr die dann umgestimmt auf digitale Konzepte oder Hybridkonzepte? Und wenn ja, nutzt ihr die noch?
Genau, 2020 war auf jeden Fall ein, ich glaube, ja, man kann sagen, einfach sehr herausforderndes Jahr, auch definitiv für uns bei Interplan. Wir hatten das Glück, dass ganz viele unserer Kunden mit uns gemeinsam in ja komplett virtuelle Formate umgezogen sind. Das war natürlich für alle meine Kolleginnen sowie mich selbst auch eine große Herausforderung, weil man bis dato einfach ja gar nicht so viel mit dem ganzen Thema virtuelle Veranstaltungen in Kontakt gekommen ist. Das heißt, klar, es gab wohl immer irgendwie Webcastings und irgendwelche Online-Bibliotheken, die man dann eben von den Kongressen quasi ins Netz gestellt hat, also die Aufzeichnungen. Aber so richtig mit Livestream und so weiter hatten wir vorher ja auch noch nichts am Hut gehabt. Und da ist dann mal eben durch die Pandemie der Entwicklungsturbo eingeschaltet worden, sodass wir ja die ein oder andere Veranstaltung innerhalb von wenigen Wochen dann entsprechend umgezogen haben. Ich weiß noch, dass die ersten Frühjahrsveranstaltungen aus 2020 ganz optimistisch einfach in den Herbst geschoben worden sind. Von daher, also ja, da ist alles schon wieder vorbei und bis dahin können wir uns sicherlich alle wieder treffen. Da hat ja noch keiner damit gerechnet, dass sich das Ganze über 2-3 Jahre hinziehen würde. Aber kurz gefasst, genau, wir hatten das Glück, dass ganz, ganz viele unserer Kunden uns eben dahingehend so vertraut haben, dass wir teilweise mehrere Jahre komplette Online-Formate dann gemacht haben und jetzt sind die allermeisten entweder zurück zu klarer Fokus auf dem On-Site-Event oder eben in einer hybriden Form, wo es sowohl virtuelle als auch vor Ort Teilnehmer gibt.
Und wie wurde das aufgenommen von den, ich sag mal, von euren Kunden?
Das kam natürlich schon gut an, weil das Leben in irgendeiner Form weiterging, wie man es bisher kannte, eben nur in einem anderen Format. Es ist relativ schwierig, das so zu pauschalisieren. Bei den allermeisten hatten wir zum Beispiel ähnliche Teilnehmerzahlen. Es gab ein paar, wo die Teilnehmerzahlen absolut durch die Decke geschossen sind und sich deutlich vermehrt haben. In manchen Fachbereichen waren es ein paar weniger Teilnehmer, aber grundsätzlich war das ziemlich in der Balance eigentlich.
Ja, das ist ja cool. Das hat man, ich frage deswegen so, weil gut, klar, eine Messe ist in digitaler Form mal was völlig anderes als ein Kongress. Das lässt sich nicht gut umsetzen und mich hat es jetzt einfach interessiert, ob das in eurem, ich sag mal, auf eurem Spielfeld anders war. Aber der Anschein war ja.
Genau, das auf jeden Fall. Und die größte Herausforderung hatte definitiv die Industrie. Also gerade in diesem medizinischen Bereich muss man ja durch diese Trennung, durch Compliance-Gründe immer schauen, dass das Ganze nicht zu sehr vermischt wird. Und dadurch, dass man halt so eine Art Schranke einbaut, sage ich mal, ist es natürlich für die Industriepartner eine sehr, sehr harte Zeit gewesen, weil man schon gelernt hat, dass diese Online-Ausstellungen, sage ich mal, es ist schon alles möglich und man hat ja auf einmal irgendwelche 3D-Stände gebaut und Avatare durch die Gegend geschickt. Da musste ich mich immer an meine Jugend erinnern, als man noch Sims gespielt hat. Da konnte man sich teilweise irgendwie das Outfit morgens dann auswählen, seines Avatars. Das fand ich irgendwie ziemlich witzig. War mal irgendwie eine nette Spielerei, aber am Ende des Tages muss man immer schauen, ob es in dem Fachbereich dann irgendwie angenommen wird. Und das war jetzt in unserem Fall ein bisschen weniger der Fall. Von daher ist besonders die Industrie als eine Seite dieser Kongresse sehr, sehr froh, dass wir zum Großteil jetzt eben wieder vor Ort im Einsatz sind und wir wieder Industrieveranstaltungen, Symposien, Ausstellungen und so wieder machen können.
Damit hast du jetzt schon meiner folgenden Frage vorgegriffen, weil meine Frage wäre jetzt gewesen, real, live vor Ort oder live digital? Was ist dir lieber?
Was mir persönlich lieber ist, also ich bin schon ein großer Fan von Fortschritt und ich glaube, wir haben so viel in diesen letzten Jahren lernen dürfen, dass das extrem schade wäre, wenn wir das jetzt alles wieder in die Schublade packen und warten, bis das nächste große Ding irgendwie passiert. Von daher bin ich schon sehr, sehr froh, dass wir da die Möglichkeit haben, das Ganze zusammen einfach weiterzuentwickeln. Bei Interplan, mit den internen, mit Kolleginnen, aber eben auch mit unseren Kunden, sodass man da einfach schauen kann, wo die Reise hingeht. Denn auf der anderen Seite ist es ja auch die Frage, was wollen später die Teilnehmer? Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, das eine, was wir alle lieben gelernt haben, ist diese Flexibilität. Und die möchte man sich in irgendeiner Form beibehalten. Es kann ja immer mal sein, dass man krank wird oder man hat irgendwelche Familienangelegenheiten, um die man sich kümmern muss. Und dann ist es eben eine ziemlich schöne Sache, wenn man spontan sagen kann, naja, dann fliege ich jetzt nicht nach Mailand zur nächsten Messe, sondern ich gucke mir das halt von zu Hause an.
Ja. Da bin ich völlig bei dir. Das ist ich habe immer versucht, das ein bisschen, klar ist das im Messebereich nochmal ein bisschen anders, aber grundsätzlich teile ich da deine Meinung komplett. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und wenn man in beiden Bereichen den Wirkungsgrad ausschöpft, dann wird daraus eine gute Sache. Weil es kann immer mal sein, dass man irgendwo nicht anwesend sein kann, aber man kann dann trotzdem dabei sein und das zumindest mal mitbekommen. Das finde ich super.
Es macht es natürlich wesentlich unplanbarer für jeglichen Organisator oder Partner, der in der Planung und Logistik mit drin hängt. Aber ich glaube, mit dieser Flexibilität müssen wir auf jeden Fall umgehen können.
Ja, definitiv. Die Branche bringt doch Flexibilität im Maximum in der Anforderung mit sich. Und ich glaube einfach, dass sich die Branche an so viele Dinge in den letzten 20 Jahren gewöhnt hat und die einfach noch nie, bevor man lernt, die Sachen zu leben, waren sie schon umgesetzt, so ungefähr. Ja. Und das sehe ich als überhaupt kein Hindernis, ganz im Gegenteil. Das macht ja Spaß, sich mit was auseinanderzusetzen und was Neues zu entwickeln.
Das stimmt, ja.
Du, wir sind fast am Ende der Sendung. Ich würde dich jetzt noch fragen, ob ich was vergessen habe oder ob du noch was loswerden möchtest, bevor meine obligatorische letzte Frage kommt.
Also ich glaube, wir können noch Stunden weiter quatschen über die verschiedensten Themen, die die Veranstaltungsbranche im Moment so bewegt. Aber ich glaube, dass das eigentlich einen ganz guten Einblick gegeben hat. Von daher fällt mir gerade nichts ein, was wir vergessen haben könnten.
Das freut mich. Okay, tschüss. Spaß beiseite. Letzte Frage. Magst du noch jemanden grüßen?
Ja, gerne. Und weil wir so viel über meinen wunderbaren Arbeitgeber gesprochen haben, möchte ich natürlich meine lieben Kolleginnen grüßen, denn ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, hier heute bei dir sein zu dürfen. Und deswegen geht auf jeden Fall ein ganz lieber Gruß an alle Interplanerinnen raus.
Da freuen die sich bestimmt. Da muss ich nochmal kurz nachhaken. Habt ihr so eine Art Casting gemacht oder wie wurdest du ausgewählt?
Ich wurde quasi vorgeschlagen und wurde dann direkt gefragt und habe gesagt, na klar, ich habe auf jeden Fall Lust, mal bei einem Podcast dabei zu sein. Deswegen, es war das erste Mal, ich war auch ein bisschen aufgeregt.
Du hast das top gemacht, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Du kannst jetzt deine Kolleginnen schulen.
Cool, das mache ich. Wunderbar. Dann hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, da den einen oder anderen Kollegen später nochmal zu interviewen.
Oh, gerne. Dann gut. Also, ich sage danke dass du das mit mir gemacht hast und dir die Zeit genommen hast und dich damit auseinandergesetzt hast, hier dabei zu sein und den Mut zusammengenommen hast, das zu machen.
Ich danke dir.
Hervorragend. Wenn ihr etwas über Sina oder Interplan wissen möchtet, dann findet ihr die Infos wie gewohnt in den Shownotes. Wir sind raus. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und vielleicht sieht man sich bald mal wieder. Macht es gut. Tschüss.